Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon Sonja Kilian. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, vom Blitz getroffen zu werden. Und doch passiert es manchen Menschen. Jedes Jahr, auch in Deutschland, vor allem in den Sommermonaten. Dieter Hesse hat genau das am eigenen Leib erfahren. Er hat einen Blitzschlag überlebt. Sein Freund, der dabei war, allerdings nicht. Schon vor diesem dramatischen Ereignis hat sich Dieter Hesse viele Gedanken über sein Leben gemacht. Danach musste er trotzdem nochmal einiges auf den Prüfstand stellen. Darüber spreche ich heute mit ihm. Hallo Dieter.
Hallo Sonja.
Es geht in unserer Sendung auch um Ehrlichkeit, um Offenheit, wie man mit Dingen in seinem Leben umgeht, wo da die Wahrheit ist, wie man mit anderen umgeht. Wir kennen uns schon einige Zeit und für mich bist du jemand, der sehr offen auf andere Menschen zugeht. Ich habe dich immer sehr verständnisvoll und hilfsbereit erlebt. Und gleichzeitig als jemanden, ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich glaube, du sagst auch Unangenehmes im Notfall.
Ja, genau.
Also was dem anderen nicht so passt.
Ja.
Kommt das immer gut an? Sind die Leute dankbar?
Es gibt Dankbarkeit, aber ich kämpfe auch damit, dass ich viel Ablehnung erfahre. Ja.
Hast du da ein Beispiel, wo das passiert ist?
Ja, wenn ich zum Beispiel in der Gemeinde für ganz bestimmte biblische Themen und Worte, die in der Bibel stehen, eintrete, erfahre ich oft Abneigung und Missverständnis, was mir dann aber wiederum geholfen hat, meine Handlungsweise auch zu überdenken, dass ich weiß, dass es nicht reicht, Menschen zum Kopf zu sprechen, zum Verstand, sondern dass man immer das Herz eines Menschen auch erreichen muss.
Du hast mal so einen Satz gesagt, den ich mir gemerkt habe, ich mache aus nichts ein Geheimnis. Was würde denn da zum Beispiel dazugehören? Irgendwas, was andere Leute nicht erzählen würden und du sagst, ich erzähle das aber.
Ja, da jetzt die ganze Welt ja zuhören kann im Radio, muss ich vorsichtig sein, weil es auch im Leben Dinge gibt, wo mir auch von Pastoren, von Leitern gesagt wurde, du musst aufpassen, es gibt Dinge in deinem Leben. Es ist schön, dass du die uns mitteilst, aber die sind nicht für die Ohren deiner Kinder bestimmt, deiner Familie bestimmt oder für manche Leute. Von daher muss man auch, wenn man offen ist, immer aufpassen, wen verletzt man auch mit Wahrheit. Ich bin als Jugendlicher mehrfach von einem katholischen Priester missbraucht worden und nachdem ich viele, viele Jahre später da Heilung erfahren habe und Vergebung, dem Mann, also dass ich vergeben konnte, war mir eins klar, den Namen dieses Mannes nie zu nennen. Ja, es war nicht mein Job, jemand irgendwie ans Messer zu liefern. Und nachdem anfangs direkt nach der Tat mein Vater interveniert hatte bei der Kirche und man sich da geeinigt hatte, dass es angeblich zu meinem Schutz nicht rauskommen sollte, habe ich es auch vermieden, den Namen dieses Mannes zu nennen und tue das bis heute nicht.
Du hast mal gesagt, ich bleib ich. Was bedeutet das genau? Für dich?
Das ist gleich eine schwierige Frage. Ganz zu Anfang, ich bleibe ich. Ja, ich habe, jetzt müsste ich eigentlich schon an einen anderen Punkt einsteigen, also von meiner Herkunft. Ich hatte immer das Gefühl, dass von mir viel verlangt wird, von meinem Elternhause aus. Ich hatte einen hochbegabten Bruder, was mich unter Druck setzte, irgendwo ihm nachzueifern, das, was er konnte, auch zu können, das mir nie gelang. So habe ich mich mit Anforderungen immer sehr unter Druck gesetzt gefühlt, habe aber gemerkt, es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht, ich bin anders. Und heute würde ich sagen, ich bleib ich heißt, ich habe bestimmte Fähigkeiten, die versuche ich einzusetzen. Ich weiß aber auch, was ich nicht kann und was ich nicht muss. Ich muss nicht allem hinterher eifern, was andere meinen, was ich im Leben tun müsste. Ja, auch was in bestimmten christlichen Büchern steht, wie man sein sollte als Mann, als Familienvater. Ja, ich nehme mir da Dinge von an, aber auch vieles lasse ich weg und sage mir, das passt nicht zu mir, da bleibe ich ich.
Als Kind hast du das aber, wenn ich das jetzt richtig raushöre, noch nicht so gelebt. Da hattest du Minderwertigkeitskomplexe, kann man das so formulieren?
Ja, war mir damals nicht bewusst. Ich komme aus dem katholischen Attendorn, aus einer katholischen Familie und bin in dem Bewusstsein aufgewachsen, die lieben Menschen hat Gott lieb, die bösen mag er nicht. Und Ich sollte lieb sein, ich sollte gut sein und war mit einem Bruder konfrontiert, der 3 Jahre älter ist, der eben hochbegabt war. Und ich würde sagen, ich war durchschnittlich begabt, aber im Vergleich zu einem Hochbegabten, und ich fühlte mich immer an meinem Bruder gemessen, war ich dann doch eher dumm, einfach. Und das habe ich auch zu spüren bekommen in meiner Familie. Ich habe das gemerkt. Ich habe einen schlauen Bruder und ich bin einfach. Und sehr früh haben meine Eltern mir zu verstehen gegeben, dass sie von mir erwarten, dass ich den elterlichen Handwerksbetrieb, ein Stuckateurunternehmen, also ein Unternehmen, was verputzt, übernehmen sollte, während mein Bruder studieren wird, Anwalt wird oder auf jeden Fall irgendwas Hohes und Honoriges. Und ich konnte in der Schule oft nicht mithalten. Ich schrieb sehr oft die schlechtesten Arbeiten. Ich war langsam in vielen Dingen. Also ich bin auch in meiner Auffassungsgabe oft sehr, sehr langsam. Das kann ich heute sein. Heute erlaube ich mir das. Aber als Kind setzte mich das sehr unter Druck. Da habe ich dann sehr drunter gelitten. Und aus dieser Minderwertigkeit resultierte aber auch, dass ich von dem, was man als Katholik, und ich war Messdiener, was man da von Jesus erfährt, hat mich doch dahin gebracht, von diesem Jesus schon als kleines Kind begeistert zu sein.
Du hast da so Häppchen von Jesus mitbekommen, hast du mal gesagt. Hattest du, ja, wie war dein Bild? Wie hat sich da das Bild zusammengesetzt aus dem, was du erfahren hast?
Also auch in einem katholischen Gottesdienst, in der ich als kleines Kind natürlich ungerne war, ich musste mit. Später aber, so ab 10 Jahren, bin ich da gerne hingegangen, weil da eben diese Jesusgeschichten waren. Es gab immer eine Lesung, entweder aus dem Alten oder Neuen Testament, sonntags manchmal beides. Plus ein Evangelium, also aus den 4 Evangelien, eine Geschichte mit Jesus wurde vorgelesen. Und das war für mich das Highlight, von diesem Jesus zu erfahren, dass er sich eben nicht den tollen, den Superbegabten nur zuwandte, sondern sich den Menschen am Rande zuwandte. Sündern, Schwachen, Bedürftigen, Kranken. Und so sah ich mich eher als jemand am Rande, der eben nicht groß rauskam. Und das machte mir den Jesus sehr sympathisch.
Jetzt gibt es in der katholischen Kirche die Beichte, weil unser Thema so ein bisschen ja die Ehrlichkeit ist, fällt mir das gerade ein. Das ist was die katholische Kirche noch mehr auszeichnet als andere christliche Glaubensgemeinschaften. Bist du zur Beichte gegangen als Kind?
Ich bin zur Beichte gegangen. Als ich später, viel, viel später Freikirche kennenlernte, habe ich Brüdern meine Probleme geschildert. Ja, wer seine Sünden bekennt, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt. Da war es für mich aber auch immer wichtig, bestimmte Dinge einfach einem Bruder des Vertrauens mitzuteilen und mir auch von einem Bruder Vergebung zusprechen zu lassen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es manche schockiert, die Beichte in der katholischen Kirche empfinde ich heute wieder als positiv. Als etwas, wo man zu bestimmten Zeiten des Jahres einfach nochmal dran erinnert wird, zu sagen, ich bespreche mich mit einem geistlichen Mensch, ich gestehe oder forsche mal in meinem Leben, was habe ich Schlimmes getan oder Böses getan, und nenne das jemand, der mir dann auch für die Vergebung zuspricht. Ja, ob man das nun Sakrament nennen muss oder nicht, ist für mich völlig zweitrangig. Mich interessiert, ich würde es einfach mal sagen, Beichtgespräch, und weiß die Qualität davon heute ganz neu wieder zu schätzen.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dazu beiträgt, auf sein Leben ehrlich zu schauen, weil man eben nochmal alles beleuchtet.
Ja, würde ich sagen. Es ist eine hilfreiche Sache. Und muss auch ehrlich gestehen, dass ich zu einem katholischen Priester gehe, ganz formal, seitdem ich auf Druck meines Vaters 2016 mit ihm in Rom im Petersdom beichten war, weil ich meinen katholischen Vater da begleitet hatte. Und da ist mir das wieder sehr positiv bewusst geworden, dass ich, nachdem ich später mal die katholische Kirche verlassen habe, auch bestimmte Dinge nicht mehr getan habe, die eigentlich in meinem Leben hilfreich waren.
Wie hat sich denn dein Leben weiterentwickelt als junger Mann?
Ja, ich wollte als junger Mann, also mit 15 Jahren würde ich erst mal sagen, habe ich an einer Predigtreihe teilgenommen vor Ostern über Leiden und Sterben Jesu Christi. Ich habe damals nicht kapiert, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er für die Sünden jedes Einzelnen gestorben ist und dass das eines oder das entscheidende Glaubensgut ist. Das habe ich nicht begriffen. Aber in dieser Predigtreihe habe ich eins begriffen, dass es, wenn es irgendeinen Sinn in meinem Leben geben soll, dann würde ich gerne ein Jünger dieses Jesu werden, dieses liebevollen Mannes, der die Menschen heilt, der sich auf die Seite der Schwachen stellt, das hat mich begeistert. Und das war, wie gesagt, in der katholischen Kirche. Und ich habe mich dann dem Prediger, ein Redemptorist aus Mülheim war das damals, ich bin nach vorne gegangen. Ich war der einzige junge Mensch, da waren nur ein paar Omas, ein paar Opas in der Kirche und eben ich. Mit 15 bin zu dem Priester gegangen und habe gesagt, ich will Jünger Jesu werden. Und dann war er doch sehr verunsichert. Damit hat er nicht gerechnet und sagte, ja, dann werd am besten Messdiener. Habe ich gesagt, ich bin das schon. Und eine richtige Antwort habe ich nicht bekommen, aber er sagte, dann geh ins Kloster. Dann habe ich gedacht, gut, dann werde ich Mönch, gehe ins Kloster und habe mich dann umgeschaut im Bereich Klöster, wäre das was für mich.
Ja, jetzt die spannende Frage. Wie hast du dich beruflich orientiert? Bist du Mönch geworden?
Ehrlich gesagt, ja, ich bin sogar Mönch geworden. Ich habe mir zuerst einen praktischen Orden angeschaut, die Franziskaner vom Heiligen Kreuz, einen Krankenpflegeorden im Rheinland, in Hausen an der Wied. Ich hatte überlegt, dort Bruder zu werden und als Krankenpfleger zu arbeiten. Aber ein Priester sagte mir, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Du musst einen richtigen Mönchsorden gehen, guck dir die Benediktiner an. Und dann habe ich mir die Abtei in Heidelberg angeschaut, die Benediktinerabtei und Abtei Neuburg heißt die. Und bin dann, bis ich meine Lehre rum hatte, also die restliche Schulzeit und auch die ganze Lehrzeit in jeder freien Zeit in dieses Kloster gefahren, um dort Zeit zu verbringen, die Mönche kennenzulernen, und bin auch mit 19 dort eingetreten. Und der Abt damals war aber der Meinung, dass ich nicht reif genug bin und noch das Abitur nachholen sollte. Und in der Zeit musste ich mich dann irgendwann entscheiden, will ich wirklich Mönch werden oder will ich die wunderbare Frau, die ich dann irgendwann geheiratet habe. Und habe mich Gott sei Dank für meine Frau entschieden und somit auch bin ich Familienvater von 3 wunderbaren Kindern geworden.
Hast du dich dann weiterhin in der Kirche engagiert oder wie sah so dein Privatleben aus? Wo hast du dich eingebracht?
Also das hört sich sehr widersprüchlich an, wenn man das von außen betrachtet. Neben meinem Willen, ins Kloster zu gehen, war ich auch immer sehr politisch interessiert und kam mehr und mehr dahin, dass diese katholische Politik der Befreiungstheologie, die in Lateinamerika damals in den 80er Jahren aktuell war, wo die katholische Kirche die armen Bauern unterstützt hat, die Rebellen gegen die unterdrückenden Regierungen, hat mich das sehr angezogen und ich wollte mehr und mehr dann in eine sozialistische Richtung gehen, habe mich auch einer sozialistischen Partei angeschlossen, gerade dann auch, als für mich klar wurde, ich gehe nicht ins Kloster und habe mich da sehr engagiert. Und dann kam ich auch damit in Konflikt, dass das sozialistische Menschenbild von einem guten Menschenherz ausgeht, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Und mir wurde diese Politik dann so wichtig, dass ich gebetet habe, Herr Jesus, lass mich in Ruhe, ich möchte nicht mehr glauben. Ich will Marxist sein, ich habe das Jesus so oft gesagt, aber das hat nicht funktioniert. Der Jesus hat mich nicht losgelassen.
Du wusstest also innerlich dann schon, dass das nicht so ganz zueinander passt? Oder warum hast du so gebetet?
Ich fand die Politik dieser Partei richtig und wollte richtig ein Parteimitglied sein, wie man es sich dort wünscht. Ja, ich wollte auch diese Rolle ausfüllen.
Warum hat Jesus da nicht reingepasst?
Weil das christliche Menschenbild halt ein völlig anderes ist und davon ausgeht, dass der Mensch von Natur aus schlecht ist. Ja, mit dem Sündenfall ist unser Herz verdorben und wer auf sein eigenes Herz hört, heißt es in den Sprüchen, der ist ein Narr. Und das passt nicht zusammen. Ja, das sozialistische Menschenbild geht von einem durch und durch guten Menschen aus, was durch Umstände vielleicht schlecht und böse wird, während das Christenbild vom Menschen eigentlich das ist. Durch den Sündenfall sind wir verdorben und schlecht und können erst, wenn unsere Gottesbeziehung geheilt ist, auch zu Menschen wieder ein liebevolles Verhältnis entwickeln. Also ohne ein geklärtes Verhältnis mit Gott kann, und das war im Widerspruch. Und das wollte ich für mich beseitigen, dass ich dachte, mir reicht's, ich bin ein guter Mensch und muss kein guter Jünger sein. Ja, das habe ich jahrelang, man kann eigentlich sagen über 20 Jahre versucht, hat aber nicht ganz geklappt.
Was hast du alles unternommen, als du dann Jesus rausgeworfen hast aus deinem Leben und dann wirklich Zeit hattest und Energie für den Kommunismus und Platz quasi in deinem Herzen, weil ja Jesus weg war?
Ja, ich habe mich ganz dieser sozialistischen Ideologie verschrieben und habe dort, man kann sagen, neben meinem Beruf als Stuckateur, ich habe ja dann das Auerland verlassen, bin 1990 Hals über Kopf nach Stuttgart umgezogen, habe dort 10 Jahre gelebt und war dort neben 8 Stunden Beruf als Stuckateur, die restliche Tageszeit, die ich nicht geschlafen habe, als Kommunist aktiv. Ich war auch bei der Bundestagswahl 1998, als Schröder später gewählt wurde, war ich Spitzenkandidat der Partei für soziale Gleichheit. Also ich war sehr, sehr aktiv. Eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als mir in einer Ehe- und Lebenskrise, als ich in meiner Not einfach mal den Jakobsweg gelaufen bin, ein Jesus-Freak eine Bibel geschenkt hat, auf deutscher Sprache. Und da ich nichts anderes Deutsches zu lesen dabei hatte, kein Spanisch sprach und auch sehr schlecht nur Englisch, habe ich dann angefangen, die Bibel zu lesen, und das hat mein Leben dann nochmal ganz neu verändert.
Sinn- und Lebenskrise, sagst du gerade, liegt das auch daran, dass deine Familie diesen Weg nicht so mitgehen wollte mit dem Kommunismus?
Ja, meine Frau war natürlich weiter katholisch, auch in der Zeit, die ist natürlich, als ich nach Stuttgart abgehauen bin, nachgekommen. Wir haben geheiratet, wir haben unsere 3 Kinder bekommen. Aber sie hat immer weiter quasi in der katholischen Kirche sich aktiv gezeigt, war in Chören, in Gesangsgruppen, hat Gottesdienste gestaltet, war da immer sehr aktiv. Und da ich natürlich meine Frau geliebt habe, bin ich ab und zu mitgekommen, aber doch mehr widerwillig. Also rückwirkend muss ich sagen, so ganz widerwillig war es nicht. Ja, ich habe auch vieles in der Zeit genießen können. Aber, und das war halt das Hauptproblem, muss ich sagen, ich habe als Katholik nie gelernt, wofür Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist. Das haben mir erst später Menschen in der Freikirche erklärt, und dass das eigentlich das Zentrum eben des christlichen Glaubens ist, Jesus am Kreuz und die Bedeutung davon.
Was hast du denn aus der Bibel rausgezogen, die du dann auf dem Jakobsweg gelesen hast? Was hat dich da angesprochen oder bewegt?
Was mich sehr bewegt hat, war eben Markus, das 7. Kapitel, wo Jesus selber aufzeigt, nicht was in den Menschen hineinkommt, verdirbt ihn, sondern was aus dem Herz des Menschen hinauskommt. Das hat mich sehr stark in Konflikt mit der ganzen sozialistischen Ideologie gebracht. Und wenn man die Evangelien durchgeht, das kommt ja immer wieder, dass der Mensch, und auch aus meinem eigenen Erleben, meiner eigenen Person, ich war oft schockiert durch mein eigenes egoistisches Handeln, schockiert von mir selber.
Was waren das für Dinge?
Auch als Geschäftsmann. Ich bringe mal vielleicht einfach ein Beispiel in meinem Leben, wo ich mich selber, vor mir selber wirklich geekelt habe. Es ging damals in meiner Heimatstadt um ein Gebäude, wo ein Fitnesscenter gebaut wurde. Und ja, ich muss das ein bisschen vorsichtig behandeln, weil es im Radio kommt. Ein Mitbewerber bat mich drum, weil er für diesen Bauherrn schon, er hatte große geschäftliche Beziehungen mit dem, er bat mich drum, nicht so billig anzubieten, dass er den Auftrag kriegt. Und ich habe ihm das versprochen in meiner Großzügigkeit, natürlich, ich gehe im Preis höher, du sollst den Auftrag haben. Aber in der Nacht habe ich mir gedacht, das sehe ich gar nicht ein. Ich will selber den Auftrag haben, will mich mit diesem tollen Objekt schmücken. Und ich werde zwar in dem Angebot preislich niedriger gehen, aber ich werde ein Alternativangebot beifügen, was erheblich günstiger ist. Und die Kunden darauf hinweisen, dass man das ganze Objekt mit einer ganz anderen Art viel günstiger gestalten kann. Und der Architekt wollte lieber mich. Ich habe dann mit diesem nachgelegten Angebot den Zuschlag bekommen, habe das Objekt gemacht, und als ich dann meinem Mitbewerber beim Putzhersteller, beim Baustoffhandel das nächste Mal begegnet bin, hat er mir gesagt, du bist das größte Stück, was ich kenne, und ich wusste in meinem Herzen, der Mann hat recht. Und es hat, ich glaube, von dem Moment an, glaube ich, 6 Jahre gedauert, bis ich den Mut hatte, zu ihm nach Hause zu fahren und mich persönlich bei ihm zu entschuldigen. Bis dahin habe ich das mit mir rumgeschleppt. Aber das hat mir einfach meinen eigenen Charakter gezeigt. Ja, so bin ich, so ein mieser Typ, und das wollte ich nicht mehr.
Das hat dir nochmal klar vor Augen geführt, diesen Unterschied, wie du auch schon gesagt genau. hast, zum Kommunismus, zum Menschenbild und ja, zum Tatsächlichen, wie du es dann erlebt hast.
Ja, in unserem Parteiarbeit war eigentlich zum Erfolg jedes Mittel auch recht. Ja, um zum Ziel zu kommen, ist jedes Mittel gangbar, und auch da habe ich Dinge getan, die ich heute gar nicht mehr im Radio nennen will. Schlimme Dinge, wo dann später auch, als ich dann nochmal neu in der Freikirche zum einem wirklich biblischen Glauben kam, weise Prediger mir gesagt haben, das erzählen wir niemand mehr, das lassen wir im Kreise dieser Leute hier, und Gott weiß es.
Und dein Leben, wie hat sich das verändert nach der Pilgerreise auf dem Jakobsweg und nach dem Lesen in der Bibel, die du da geschenkt bekommen hast?
Ja, ich lernte jemanden kennen, der selber auch viel in der Bibel liest, in Olpe auf einer Baustelle, ein Handwerker, der lad mich zu einem Alpha-Kurs ein. Ich bin dann zu dem Alpha-Kurs gegangen und habe ich dann mit Schrecken festgestellt, das ist nicht nur einmal, das ist 10-mal, aber die Leute waren nett, waren erstaunlich viele Handwerker auch da und ich war erstaunt über deren Lebenswandel, dass sie sich wirklich an der Bibel orientierten. Das kannte ich als Katholik überhaupt nicht, dass man wirklich Orientierung an der Bibel findet. Und
das ist so im praktischen Leben, meinst du?
Ganz genau, ja.
Dass es sich auswirkt.
Ja, ich erkannte auf einmal, warum dieser Mann, der mich dahin gebracht hatte, der war mir früher schon oft, der war Trockenbauer bei einer Firma in Gummersbach, wohnte in Olpe, und die Liebenswürdigkeit dieses Mannes oder auch die Unkorrumpierbarkeit, ja, am Bau läuft vieles korrupt, macht man unterm Tisch aus, und dieser Mann war nicht zu korrumpieren. Ich hätte ihn mal für eine Arbeit gebraucht, ich hätte ihm am liebsten gesagt, ich gebe dir das Geld bar, aber er sagte, du musst schon mit meinem Chef sprechen, das offiziell machen, so läuft hier nichts. Und
da hast du Ehrlichkeit kennengelernt.
Ehrlichkeit, ja. Und dass mir dieser Mann so positiv auffiel. Und das war auch der Grund, warum ich zu diesem Alpha-Kurs überhaupt ging. Weil ich gedacht habe, wenn der da hingeht, ist da vielleicht was zu finden. Also ich war in meinem Leben immer auf der Suche. Mein Glaubensleben oder auch mein politisches Leben zu vervollkommen. Ich wollte mich nie mit dem Erreichten zufrieden geben. Ich wollte immer Teile meines Bewusstseins auspacken, um Platz für Neues zu schaffen.
Bist du jetzt zufrieden? Hast du das alles gefunden, nachdem du so lange gesucht hast?
Ja, ich sage, ich habe Jesus Christus gefunden, die Bedeutung. Ich habe in Olpe diese Gemeinde kennengelernt. Aber was noch entscheidender für mich war, dort war ein Ehepaar, die Familie Uskohort aus Plettenberg, die mich eingeladen haben, in ihren Hauskreis zu kommen. Und ich war 7 Jahre, jede Woche, mittwochs, bei diesem Ehepaar im Hauskreis und auch so privat sehr oft mit denen zusammen. Und die haben mir den roten Faden in der Bibel beigebracht. Und da bin ich so unendlich dankbar für. Und die haben auch schon mir geholfen, dass ich später, wir kommen ja nachher noch auf das Ereignis mit dem Blitz, wo ich dann mehr Zeit hatte, die mir dann Mut gemacht hatten, auf eine Bibelschule nochmal zu gehen, auf eine, ich würde sagen, konservative Bibelschule, um wirklich am Wort Gottes zu bleiben. Also für mein Glaubensleben war dieses Ehepaar, was Gott in meinen Lebensweg gestellt hat, von entscheidender Bedeutung.
Dieter Hesse, vom Blitz getroffen, das verbinden manche mit deinem Namen. Wie hat dieser Tag, an dem das passiert ist, dieser schlimme Unfall, wie hat der Tag begonnen für dich?
Mein Freund Daniel Hoberg, einige wenige andere und ich, wir hatten einen herrlichen Gebets- und Bibelabend bei mir zu Hause, also bei meiner Frau und mir zu Hause gehabt und sind anschließend noch Pizza essen gefahren. Und Daniel und ich, wir gingen dann, nachdem wir uns von den Damen der Gemeinde verabschiedet hatten, dann noch zu zweit ins Gespräch und hatten wir uns über eine Bibelstelle im Hebräerbrief regelrecht gestritten. Und am nächsten Morgen, als ich zur Arbeit fuhr, ich schob mir damals im Lastwagen oft eine Predigt rein, wenn ich eine weitere Fahrt zu einer Baustelle hatte, ging es um das Thema Vergebung. Und ich wusste ganz genau, diese Predigt gilt mir. Ich muss meinen Freund anrufen, ich muss mich mit ihm versöhnen. Ich habe ihn dann angerufen, ich habe gesagt, Daniel, in der Mittagspause bin ich zurück, hast du Zeit? Er hatte Zeit, er war zu der Zeit Bibelschüler in Wiedenest für ein Jahr, nachdem Daniel vorher Studium zur Mathematik- und Physiklehrer in Rekordzeit absolviert hatte. Er war so ein Mathe- und Physikgenie, er war ein Kopfmensch auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch total emotional. Und er hatte Zeit und wir haben uns dann mittags getroffen zu einem Gebetsspaziergang. Und da haben wir gesagt, auch wir gehen ein bisschen spazieren. Wir sind auf ein Wald- und Wiesengebiet gefahren mit meinem Lastwagen und sind dann losgelaufen im April, 14. April. Das ist eine Zeit, wo im Sauerland mal sehr, sehr schnell ein Gewitter aufziehen kann. Aber in dem Moment haben wir da nicht mit gerechnet. Und wir waren sehr in unser Gespräch vertieft, uns zu vergeben. Wir haben dann gebetet. Während des Gebets merkten wir, dass der Himmel sich verdunkelte. Und man hörte es von Attendorn aus gesehen über Schmallenberg, so ein bisschen Brummen im Himmel, aber die Gefahr, die da war, haben wir wirklich nicht kommen sehen. Ja. Und noch bevor wir uns das ausmalen hätten können, hat uns direkt der erste Blitz getroffen.
Du hast das so nicht mitbekommen, ein Blitz. Ich habe gelesen, ist mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs, 100.000 Kilometer pro Sekunde. Wann hast du dann das realisiert, dass da was passiert ist?
Also ich bin irgendwann zu mir gekommen, aus einem Gefühl des Nichtbewusstseins, und hatte zu dem Zeitpunkt die Zeit, die vor dem Erwachen war, eigentlich völlig vergessen. Ich wusste nicht, wo bin ich überhaupt. Es war in Strömen am Regnen, ich lag auf einer Wiese und wusste nicht, ist das hier Realität, ist das Traum? Und ich wusste nur, der Traum ist richtig blöd. Ich habe nach Luft gerungen, ich konnte nur den rechten Arm und meinen Kopf bewegen. Was ich hinterher erfahren habe, ist, dass wenn so ein starker Stromschlag kommt, dass die Nerven regelrecht abgeschaltet werden, so wie wenn man im Keller vielleicht im Stromkasten den FI-Schutzschalter rausschlägt, dann ist jeglicher Strom im Hause aus. So ist es auch mit den Nerven. Die Nerven sind durch den starken Strom abgeschaltet. So war das bei mir. Und im rechten Arm und im Nacken hatte ich wieder Muskeln. Aber der Mechanismus, wenn das Gehirn den Befehl sendet, Luft einatmen, der funktionierte noch nicht. Ich drohte zu ersticken, aber irgendwann drang dann doch wieder Luft ein. Und es, wie gesagt, es war ein Strömen am Gießen. Ich wusste nicht, was passiert ist, aber ich weiß, dass ich direkt gebetet habe, Herr Jesus, du musst mich hier abholen. Ich komme hier nicht weg. Das ist übrigens ein Gebet, was ich öfter spreche, wenn ich in Notsituationen bin. Bete ich immer, Herr Jesus, jetzt musst du handeln. Ich weiß nicht mehr, was zu tun ist.
Was hast du dann getan oder was hat Jesus getan?
Ja, nach einer gewissen Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich ja meine Latzhose, meine Arbeitshose anhatte. Und in der Latzhose hatte ich ein ganz normales, herkömmliches Handy. Es war ja eben das Jahr 2014. Smartphones waren da noch nicht so weit verbreitet wie heute. Ich hatte da mein Handy von der Baustelle. Was ich nicht gesehen habe, weil ich ihm gelähmt war, war, dass ich von der linken Schulter in einer Linie, man kann sagen bis zum rechten Knie, war wie mit dem Messer gezogen, eine Linie über meinem Körper, richtig ins Fleisch eingeschnitten. Und alles, was von mir aus gesehen, also links war, zur Herzseite hinüber, das war alles verbrannt. Und das auf der anderen Seite war unversehrt, muss man sagen. Das konnte ich aber nicht sehen. Ich hatte auch keine Schmerzen, weil eben die Nerven abgestellt waren. Und was ich zu der Zeit auch nicht wusste, ich bin heute dankbar, dass meine Nerven abgestellt waren, denn ich konnte meinen Freund, der zu der Zeit schon verstorben war, nicht sehen. Ich wusste in dem Moment auch gar nicht mehr, was war, dass wir auf dem Feld waren, dass wir zu zweit waren, aber ich hatte dieses Handy, wollte dann Notruf absetzen, habe, weil ich auch völlig verwirrt war, erstmal die Auskunft angerufen, die sagten dann 112 wählen. Ich wählte dann 112 und der Mann am anderen Ende der Leitung merkte, dass ich völlig verwirrt bin, aber er kannte meine Stimme. Es war ein Mann, dem ich zuvor das Haus verputzt hatte mit meiner Firma und er sagte, Herr, das sind Sie. Und ich war dann sehr erfreut, dass ich den Mann kannte und habe ihm gesagt, Sie müssen mich hier abholen. Und er hat mich dann gefragt, wo sind Sie, was ist passiert, was ist überhaupt gewesen? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich liege hier im strömenden Regen, bin gelähmt und komme hier nicht weg. Sie müssen mal jemanden schicken, der mich holt. Und dann hat er mich gefragt, sind Sie vielleicht vom Blitz getroffen worden? Habe ich gesagt, ich habe von einem Gewitter nichts mitbekommen, ich weiß es nicht. Da sagte er, dass wo ich wäre, da habe ich gesagt, ja, in Attendorn, in Ennest. Ich konnte ihm aber nicht schildern, wo ich genau bin, mir kamen die Worte einfach nicht. Und da sagte er, dass aber in Ennest schon, ich glaube, 6, 7 Firmen die Notrufzentrale angerufen hatten wegen starkem Gewitter, dass der Strom in den Betrieben komplett ausgefallen ist. Dort hätte es ein sehr kurzes, sehr starkes Gewitter gegeben, ob wir davon, ich habe gesagt, das habe ich, weiß ich nicht mitbekommen.
Weil es der erste Blitz war.
Der erste direkt, ja.
Und ja.
Und ich war dann bewusstlos, also ich habe das Gewitter ja selber gar nicht gemerkt.
Mhm.
Und irgendwann dann hat er mich gefragt, was haben Sie da überhaupt gemacht auf einer Wiese, was machen Sie da? Da habe ich gesagt, ja, ich war mit meinem Freund zum Beten. Ah, welcher Freund denn, wo ist denn der Freund? Dann kamen meine Gedanken so ganz langsam wieder, dann habe ich gesagt, ja, der Daniel, ich weiß nicht, wo der ist, ja, rufen Sie mal. Ich habe dann gerufen, Daniel, da kam aber nichts. Aber dann konnte ich dem Mann am Ende der Telefonleitung sagen, unter meinem rechten Arm habe ich ein Stück grünes T-Shirt gesehen, habe dann gesagt, ich glaube, ich liege auf meinem Freund Daniel drauf. Dann hat der Mann mich noch abgefragt, wo ich ungefähr liegen könnte, ob ich was lesen könnte. Da konnte ich die Namen der Fabriken lesen, die ich sehen konnte vom Feld. Und dann hat er quasi von den Linien ausgehend versucht, mit so einem Raster rauszufinden, wo ich liegen könnte und sagte, bleiben Sie ruhig, wir kommen. Und dann nach einer Dreiviertelstunde, für mich gefühlt viel schneller, ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, die waren sofort da, aber der Arzt hat mir gesagt, nein, wir, bis sie ihn überhaupt gerufen hatten, das war der Chefarzt des Krankenhauses, weil der diensthabende Arzt der Rettungswache kannte sich nicht mit Herzproblemen aus. Man wusste aber, wenn Leute vom Blitz getroffen wurden, Herzprobleme sind da wahrscheinlich. Hat man den Chefarzt des ganzen Krankenhauses mit auf die Wiese geschickt, 2 Notarztwagen wegen 2 Menschen. Und mir kam es so vor, dass der Arzt sehr früh sagte, wir brauchen hier nur eine Trage. Also für ihn war sehr schnell offensichtlich, was ich nicht sehen konnte, dass nur ich lebte. Und das war der Moment, wo mir klar wurde, dass Daniel verstorben ist. Und gefühlt sehr schnell sah ich dann auch zwei Polizisten, wie sie wieder zu ihrem Auto gingen. Und ich dachte mir dann, die fahren jetzt zu den Eltern und bringen die Nachricht. Und ich würde heute sagen, dieser Moment, wo ich gesehen habe, die Polizisten gehen zu ihrem Auto, würde ich sagen, das war bisher mit der schlimmste Moment in meinem Leben, dass ich wusste, die Mutter, der Vater werden gleich diese Nachricht bekommen.
Du warst selbst auch Familienvater. Mhm. Konntest dich da rein versetzen. Und Daniel war ja auch noch recht jung, eher im Alter deiner Kinder.
Ich war zu dem Zeitpunkt 47, Daniel war 25. Wir waren zwar beste Freunde, aber so ein bisschen hatten wir auch ein Vater-Sohn-Verhältnis, klar. Mhm. Was uns halt anzog, war, dass wir beide versuchten, entschlossen im Glauben vorwärts zu gehen. Wir gingen ja nicht umsonst an eine Bibelschule. Wir sahen in ihm einen wirklich christlichen Leiter, und waren so umso erstaunter, dass Gott wohl einen anderen Plan mit ihm hatte.
Du wurdest dann ins Krankenhaus gebracht, warst gelähmt, hattest Gott sei Dank erstmal noch keine Schmerzen. Wie ging es dann weiter? Was haben die Ärzte dir gesagt?
Also ich habe sehr, sehr viele Flaschen irgendwie angeschlossen bekommen, im Notarztwagen schon selber drin. Einer der Sanitäter im Notarztwagen war sehr überrascht und sagte, dass auf Facebook schon gepostet wäre, zwei Männer am Feld getroffen, mit Bild von meinem Lastwagen, der da steht. Und er sagte, das kann einer gestorben, einer lebt. Da lag Daniel noch verstorben auf dem Feld. Da war das schon auf Facebook. Und der Pfleger sagt, das muss einer von uns hier, entweder die Polizisten oder wir, gepostet haben. Ein anderer kann das nicht wissen. Und der Nachbar meines Vaters hat das auf Facebook gelesen und lief zu meinem Vater rüber und sagte, guck mal, hier steht im Internet zwei Männer, Stuckateure, vom Blitz getroffen, einer lebt, einer tot. Aber das Bild hier ist doch der Lastwagen von deinem Sohn. Fahr mal zum Krankenhaus, ob dein Sohn noch lebt. Das war ein Monat, nachdem meine Mutter gestorben war. Und mein Vater ist sofort zum Krankenhaus gefahren und durfte dann feststellen, dass sein Sohn noch lebte. Aber was wirklich erstaunlich war, als ich ins Krankenhaus hineingeliefert wurde, waren alle Chefärzte der Klinik im Operationssaal versammelt. Der Chefarzt für Herz, für Gefäßchirurgie, alles Mögliche.
Also alle extra wegen dir? Oder?
Extra wegen mir geholt worden, weil man der Arzt von der Wiese hatte einen Hubschrauber kommen lassen, um die Überlebenden, er ging ja anfangs noch nach einem Notruf, da können vielleicht zwei überlebt haben, nach Köln zu bringen, nach Köln-Merheim. Aber auf dem Feld sagt er, bis der in Köln ist, ist er verstorben, wir müssen hier irgendwas probieren. Und hat den Hubschrauber dann wieder abbestellt und hat alle Chefärzte bestellt, um dann im Krankenhaus zu gucken, was ist denn jetzt wirklich alles los?
Damit sie so schnell wie möglich.
Ja, aufgrund meines völlig verbrannten Körpers konnte er überhaupt nicht sehen, was ist alles los da, was ist alles kaputt, was ist in Mitleidenschaft gezogen. Und ich war ja wieder bei Bewusstsein, aber gelähmt. Ich fragte den Pfleger, bin ich jetzt für alle Zeiten gelähmt? Da sagte er, das wissen wir nicht. Die Nerven, die sich wieder einschalten, die werden in der Regel durch die Medikamente, die sie jetzt kriegen, innerhalb 24 Stunden wieder kommen. Was dann nicht funktioniert, kann sein, dass das bleibt.
Dann waren da also alle möglichen Ärzte für...
Ja, und ich fragte dort im OP, kann der Dr. Strasser mal kommen, der Chefarzt der Frauenklinik? Und dann hat einer der Ärzte gesagt, Herr Hesse, Sie brauchen jetzt alle möglichen Ärzte, aber den Gynäkologen brauchen wir jetzt nicht. Und da habe ich gesagt, doch. Der ist Christ, der ist Ältester in der Brüdergemeinde hier in Attendorn. Den brauchen wir, der sollte jetzt mal kommen. Und der Dr. Strasser kam dann auch sofort und fragte Dieter, was ist los, während die Ärzte schon an mir rumhantierten. Und da sagte ich, ja, wie ich aussehe, siehst du ja, ich war mit Daniel auf dem Feld, wir sind vom Blitz getroffen worden. Daniel ist da gerade verstorben. Und da packte er sich ans Kinn und wusste spontan, Buch Hiob, 28. Kapitel, 26. Vers, da steht, Gott lenkt den Blitz in seiner Bahn. Mach dir keine Sorgen, Dieter. Jesus hat den Daniel zu sich in den Himmel geholt mit dem Blitz und dich hat er hier bei deiner Familie gelassen. Das hat die anderen Ärzte, die mit Glauben nichts am Hut haben, sehr geschockt. Eine türkische Krankenschwester hat das Jahre später mal meiner Tochter erzählt, als sie ein Praktikum in dem Krankenhaus machte und gemerkt hat, dass sie die Tochter von dem Mann mit dem Blitz war, dass die einen Ärzte den Dr. Strasser für völlig verrückt hielten, die anderen aber beeindruckt waren von seiner Bibelkenntnis und sie, diese türkische Krankenschwester, sich später aber ein neues Testament bei dem Doktor geholt hat, weil sie auch sehr beeindruckt war, wie sehr er die Bibel kannte.
Wenn man sowas erlebt, und das hat ja dir auch vieles genommen, dieses Ereignis, natürlich zum einen deinen guten Freund, auch die ganzen Gedanken, die damit zusammenhängen, die Trauer, aber auch gesundheitlich warst du dann nicht mehr in der Lage, dein Geschäft weiterzuführen. Ja, alles, worauf du so in deinem Leben vielleicht auch stolz warst, du hattest ja ein großes Geschäft, 10 Mitarbeiter, war irgendwie weg. Also das dann so langsam realisiert hast, obwohl du ja Christ warst und deinen Sinn im Leben ja woanders siehst und da schon gesehen hast als in deinem Beruf. Was hat das nochmal mit dir gemacht?
Also ich würde sagen, das Erste, was wichtig ist, was für mich auch das Schlimmste, auch nachhaltig das Schlimmste war mit dem Blitz. Mein Freund war verstorben, aber die Not der Familie von Daniel, der Eltern, die Not vor allen Dingen der Mutter, ist für mich das Schlimmste gewesen. Von daher war es für mich umso wunderbarer, dass noch am gleichen Tag die Mutter von Daniel mit einem der Brüder von Daniel auf der Intensivstation bei mir erschien, als ich wach wurde, und mir gesagt hat, dass sie mir überhaupt nichts vorwerfen, dass sie sich freuen, dass ich lebe bei meiner Familie, bin mir nur Gutes wünschen, und das war für mich das Allerwichtigste. Und dennoch muss ich sagen, die Not der Mutter, die Trauer einer Mutter ist bis heute für mich das Allerschlimmste an dem Ereignis selber. Schlimmer wie meine eigene Verletzung, schlimmer wie alles, was ich verloren habe. Ich möchte das nur schon mal vorab sagen. Auch jetzt, wo dieses Büchlein, das ist ja ein Buch zu der Sache entstanden, mit gleichem Namen vom Blitz getroffen. Die Mutter, als sie das in Händen hielt und ich mit ihr sprach und sie darin geblättert hatte, sie war sehr bewegt davon, dass Leute, die das Buch angefangen haben zu lesen, auch bewegt sind. Aber sie sagte, das kratzt alles nur, so ein Buch mit den bewegenden Texten kratzt nur an der Wirklichkeit. Also sie hat damit zum Ausdruck gebracht, der Verlust, den eine Mutter erleidet, wenn ihr Kind stirbt, der ist so unfassbar, dass das für normale Menschen nicht nachzuvollziehen ist. Das bewegt mich bis heute.
Wie ehrlich kannst du da damit umgehen? Zum Beispiel mit dieser, ja, mit Worten, die man da oft benutzt, wenn jemand gestorben ist und man sagt dann, ja, er ist jetzt bei Jesus und da geht's ihm besser. Das ist ja sicherlich auch die Wahrheit, aber ist die da angebracht?
Es ist eine Wahrheit, die man für sich selber behalten sollte. Auf keinen Fall Betroffenen sagt, weil das natürlich für die Mutter, ja, am Anfang kann das vielleicht ein Trost sein, dass Daniel eine Zukunft hat, im Himmel ist, aber es ist auch eine Phrase, womit Leute, die diese Phrase benutzen, sich selbst beruhigen, ihre eigenen Trauer vielleicht ausweichen. Nun, wir sind noch gar nicht dahin gekommen, dass ich sage, was es für mich bedeutet hat, aber wo jetzt bei diesen Phrasen schon sind, eine Mutter, die ihr Kind verliert, braucht keine Phrasen, sondern ich glaube, das kommt auch in dem kleinen Büchlein sehr gut zum Ausdruck. Eine Mutter, die ihr Kind verliert, Eltern, die ihr Kind verlieren, brauchen Menschen, die bei ihnen sind, die es mit ihnen aushalten und die einfach mit trauern. Die brauchen einen, der eine Suppe macht und kommt und einfach Zeit dort verbringt, vielleicht im Schweigen, zuhört, aber die brauchen keine guten Ratschläge. Die brauchen, es heißt über Jesus Christus, dass er mit den Trauernden weinen konnte. Er ist jemand, der selbst Trauer empfunden hatte und der das nachvollziehen kann. Und Christen sollten sich in die Lage versetzen, bei trauernden Menschen mittrauern zu können. Und, glaube ich, am besten ohne Worte, ohne schlaue Ratgebersprüche. Dazu muss ein Christ aber auch bereit sein, selber das Leid an sich heranzulassen.
Das ist der erste Schritt. Und dann weint mit den Weinenden.
Genau.
Und nochmal zu dir, was hat das dann mit dir gemacht? Auch die äußeren Dinge, die dann plötzlich sich verändert haben, wie Gesundheit, Job.
Also ich muss zum einen sagen, war ich so sehr mit mir als Betroffenem beschäftigt und mit der Not der Mutter und mit dem Verlust von Daniel, dass ich zu wenig Zeit an meine eigenen Kinder verschwendet habe. Denn auch meine Kinder, die ja altersmäßig noch näher an Daniel dran waren, mein ältester Sohn war zwar zu der Zeit 21, 22, der war auch Freund von Daniel. Mein zweiter Sohn, meine Tochter, sie alle mochten Daniel. Er war für sie Spielgefährte. Er nahm teil an den Gottesdiensten bei uns im Haus. Er war auch in vielen Dingen ein Vorbild für sie. Und der war gestorben, auch wieso lässt Gott das zu? All diese Nöte, die meine Kinder hatten.
Was willst du da heute anders machen?
Ich würde hoffen, dass ich einen Blick mehr für meine Kinder gehabt hätte. Da hat meine Frau natürlich viel weiser reagiert, die da viel enger an unseren Kindern dran war.
Zu deiner Ehrenrettung muss man ja schon auch sagen, du warst selbst betroffen. Mhm. Da kann ein Mensch sicherlich nicht immer dann nur den Blick auf andere haben. Du musstest ja auch mit etwas fertig werden. Wie bist du damit fertig geworden? Wie hat das nochmal deine Identität verändert? Du bist ja doch auch ein anderer Mensch, äußerlich zumindest, ja, erstmal geworden.
Obwohl ich Sozialist war, habe ich mich ja irgendwann selbstständig gemacht. Im Jahr 2000 habe ich die Meisterschule als Stuckateur besucht. In Eslohe, damals im Sauerland, habe dann mich selbstständig gemacht als Handwerksmeister, habe Lehrlinge eingestellt, habe Gesellen eingestellt. Und das ist so wie in der Fernsehwerbung, wo Männer gerne meine Firma, mein Auto, mein Haus. Man steckt viel Energie da rein. Selbstständig zu sein heißt auch selbst und ständig. Und wenn man ein sehr emotional empfindender Mensch ist wie ich, kann es sein, dass man dazu neigt, mit dem Kopf immer in der Firma zu sein. Also zwar manchmal körperlich zu Hause in der Familie anwesend zu sein, aber mit dem Kopf in der Firma, das war eines meiner Hauptprobleme.
Und dann war das weg.
Ich habe gedacht, wenn ich wieder gesund bin, führe ich meine Firma weiter, das Leben geht so weiter. Da ich natürlich eine Firma habe, die ich alleine geleitet habe, musste ich so schnell wie es geht auch wieder raus aus dem Krankenhaus. Nach 3-4 Wochen war ich wieder auf den Baustellen. Ich kann mich nur bedanken bei meinen Mitarbeitern, die fleißig weitergemacht haben. Dachte ich, das Leben geht so weiter, wie das vorher war. Aber meine Frau erkannte dann sehr schnell, dass der Blitz mich doch ganz anders verändert hatte. Am Anfang dachte ich, ich bin körperlich verändert. Ich hatte keinen Knorpel mehr in den Knien, ich konnte nicht mehr knien. Ich habe die Gefäße, die Adern in den Beinen vergrößert und aber auch bleibende Schäden im Rücken zurückbehalten. Aber meine Frau entdeckte, dass ich auch psychisch verändert war. Man könnte es fast wie Burnout-Erscheinungen haben. Früher, die größten Probleme konnte ich meistern, die größten Baustellen annehmen. Inzwischen hatte ich vor allem Angst. Ich hatte Angstzustände. Zum einen vor der Wucht von großen Aufträgen, die Verantwortung tragen zu können. Zum anderen aber auch Angst auf dem Gerüst. Ich habe eine Gerüstbaufirma als Stuckateur gehabt. Ich konnte nicht mehr oben stehen. Alles wurde mir zu viel. Ich war nicht mehr so belastbar. Ich hatte auch im Alltagsleben Furcht. Mein Sichtfeld hat sich verengt. Ich konnte beim Autofahren auf einmal nicht mehr überholen. Ich habe mich unsicher gefühlt. Und meine Frau sagt irgendwann zu mir, merkst du gar nicht mehr, dass du nicht der Gleiche bist? Merkst du nicht, dass es nicht geht? Und so als Mann will man ja sich stark zeigen, konnte dann aber eingestehen und ihr sagen, nein, du hast recht, ich bin nicht mehr der Gleiche, ich bin verändert. Und mein Orthopäde hat mir dann geraten, Sie haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung, beantragen Sie die mal schnell, Sie müssen Ihre Firma verkaufen, Sie können die nicht mehr führen.
Was hat das mit dir gemacht?
Ich habe die Firma abgewickelt, sage ich mal so, aber das ist mir auch nicht schwer gefallen, aber ich konnte noch nicht verstehen, wohin das führt. Als dann ich die Firma verkauft habe und einige meiner Mitarbeiter sind in eine Firma, die mein Sohn hatte, gewechselt. Andere habe ich mit meiner Firma komplett verkauft. Und wie ich meinem Nachfolger eine Baustelle gezeigt habe, sagte mir der Bauleiter der Stadt Attendorn, Hesse, wir brauchen Sie nicht mehr, Sie können gehen, ich mache das mit Ihrem Nachfolger. Wurde mir eigentlich klar, du bist hier fehl am Platz, das ist nicht mehr deine Firma. Andere Architekten haben mich nicht mehr gegrüßt, große Kunden wussten auf einmal, den Hesse brauchen wir nicht mehr. Und das hat mich so in eine Identitätskrise gebracht. Ich musste Gott nochmal ganz neu fragen, wer bin ich denn eigentlich? Und kann man sagen, Christen geben dann auf den Ratschläge, ja, Christus ist deine Identität. Ein toller Satz, mag auch stimmen, aber das muss man ganz neu lernen.
Wie würdest du das heute definieren? Christus ist meine Identität. Also wie würdest du es jemandem erklären, der nicht weiß, was das bedeutet, der das nicht selbst erlebt hat?
Also erstmal musste ich das selber lernen. Ich habe dann in einer Gemeinde in Stuttgart eine längere Konferenz mitgebracht, wo es schon darum ging, um christliche Identität. Habe dann auch eine, das nennt sich christliche Männerinitiation mitgebracht, etwas Katholisches, von Richard Rohr, was Theologisch würde ich das heute nicht unterstützen, aber das hat mir in der damaligen Zeit geholfen, Verlust in meinem Leben zu akzeptieren. Ja, so wie Hiob gesagt hat, ist Gott in der Lage, uns viel zu schenken, er kann aber auch viel wegnehmen. Aber das Entscheidende ist, ich bin von Jesus Christus geliebt, ich bin in seiner Gegenwart, er begleitet mich und ich kann auch loslassen. Also mir ist mehr und mehr die Gegenwart Jesu kostbar geworden. Nicht einen Dienst für Jesus zu tun, sondern die pure Gegenwart Jesu selber, auch im Stillen. Mein Gebetsleben hat sich verändert, würde ich sagen. Ich bete heute lieber gerne still, allein mit Jesus. So nach dem Satz, den wir in der Bergpredigt finden, wenn ihr betet, geht in eure Kammer, verschließt die Tür und der Herr, der ins Verborgene sieht, kommt da herein. Also diese Gebetszeit ist mir umso köstlicher geworden und ich bin selber erstaunt. Das Vertrauen in Jesus hat sich durch die Ereignisse eher noch vertieft. Also es hat meinen Glauben überhaupt nicht erschüttert, sondern ganz im Gegenteil, zutiefst gestärkt.
Hast du vorher gedacht, dass du vor Gott oder Menschen wenigstens ein bisschen was vorzuweisen hast?
Ich glaube, seit meiner Jugendzeit, durch die Minderwertigkeit, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, habe ich dazu geneigt, es Leuten mal zu zeigen. Das war mir nicht bewusst, aber im Rückblick kann ich das so sagen, auch meine Hinwendung aktiv, so im Kommunismus aktiv zu sein, dass ich wollte Leuten was zeigen. Ja, ich fühlte mich unverstanden. Aus Minderwertigkeit ist Rebellion geworden. Und auch meine Selbstständigkeit, wenn ich rückwärts schaue, hat nie wirklich zu mir gepasst. Es war immer so der Versuch, ich weiß es nicht, vielleicht meiner Mutter oder anderen Menschen zu zeigen, ich hab's drauf. Und ich bin davon nicht gänzlich geheilt, aber mir ist das bewusst. Ich erkenne mich selber, wenn ich dazu neige, mich wieder größer machen zu wollen, als ich bin. Das passiert mir auch heute noch, aber wenn wir zum Thema Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit sprechen, kann ich das heute eingestehen und sagen, ja, ich habe diesen Zug. Ich neige dazu, aber ich will das immer mehr ablegen. Und ich denke, ich bin nicht so der Mensch, der immer die Wahrheit spricht, aber wenn ich erkenne, dass ich falsch liege, es im Nachhinein immer gut zugeben kann, um immer wieder neu wahrhaftig anzufangen.
Wie siehst du dich selbst, wenn du Jesus gegenüberstehst, wenn du dir das vorstellst? Wie ist dann dein Bild von dir?
Ich fühle mich einfach nur geborgen, angenommen, so wie ich bin. Gott kennt jeder meiner Schwächen. Ich brauche vor Gott nichts vertuschen. Also Psalm 139 macht uns klar, Gott kennt mich eh durch und durch. Ich bin durchschaut von ihm und das genieße ich in vollen Zügen. Ja, ich darf mit meinen schwachen Seiten, mit meinem Misslingen immer kommen. Ich würde sogar sagen, der Psalm 44 hat mir sehr geholfen, wo die Söhne Korachs dort beten, schläfst du Herr, erwache doch, wir liegen hier im Staub, wir sind hier ganz unten und haben doch keine Alternative, zu dir zu kommen. Also diese Haltung, erniedrigt im Staub zu liegen, im Misslingen, im eigenen Versagen zu sein, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Haltung, Jesus gegenüberzutreten. Und auch eines der Bücher über Gebet, die mich am meisten beeindruckt haben, ist das Buch Vom Beten von Ole Hallesby. Dort heißt es, ohne Versagen kann man sich Gott gar nicht nahen. Also im Versagen bin ich Gott am nächsten, oder ich würde umgekehrt sagen, er ist mir da am nächsten. Ich kann nur jeden ermutigen, der das hört, Versagen ist kein Grund, nicht zu Jesus zu kommen, sondern ist die beste Eigenschaft zu kommen.
Ganz herzlichen Dank, Dieter Hesse. Du hast uns mitgenommen in dein Leben mit Jesus. Von Ehrlichkeit haben wir gesprochen und von dem dramatischen Tag, als du vom Blitz getroffen wurdest und was das mit dir gemacht hat. Du bist auch bereit, davon zu erzählen, in Gemeinden, bei Veranstaltungen. Man kann dich gerne einladen. Und du hast ein Buch geschrieben. Du hast ganz, ganz viel zu erzählen. Und in dem Buch findet man nicht nur von dir noch Infos, sondern auch von Daniel Hoberg, der mit 25 Jahren dann verstorben ist bei dem Blitzeinschlag. Und der auch ein ganz, ganz interessantes Leben, obwohl er so jung war, als Christ geführt hat und auch was hinterlassen hat. Dein Buch heißt Vom Blitz getroffen. Wir haben einen Link zu dem Buch, da wo man auch diese Sendung findet, auf erfplus.de in der Audiothek unter Das Gespräch oder direkt im ERF-Online-Shop. Mein Name ist Sonja Kilian. An der Technik war Peter Funk für uns. Ich freue mich über Gäste, die ehrlich über ihr Leben sprechen. Und Übrigens freue ich mich auch über ehrliches Feedback von Hörerinnen und Hörern, also über Rückmeldungen. Schön, dass Sie dabei waren bei dieser Folge von Das Gespräch.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.